Wir fahren weiter im Matthäusevangelium, Kapitel 21. Wir sind bei Vers 18 angelangt, Matthäus 21, 18 bis 22. Das ist der Predigttext für heute. Und das ist Gottes Wort. Des Morgens früh aber, als er in die Stadt zurückkehrte, hungerte ihn. Und als er einen Feigenbaum an dem Weg sah, ging er auf ihn zu und fand nichts an ihm als nur Blätter. Und er spricht zu ihm: Nie mehr komme Frucht von dir in Ewigkeit. Und sogleich verdorrte der Feigenbaum. Und als die Jünger es sahen, verwunderten sie sich und sprachen: Wie ist der Feigenbaum sogleich verdorrt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht allein das mit dem Feigenbaum Geschehene tun, sondern wenn ihr auch zu diesem Berg sagen werdet: Hebe dich empor und wirf dich ins Meer, so wird es geschehen. Und alles, was immer ihr im Gebet glaubend begehrt, werdet ihr empfangen. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Wir danken dir für dieses Wort hier und bitten dich, dass du uns Verständnis dafür schenkst, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir verstehen können, was du uns zu sagen hast damit. Bitte öffne meine Lippen, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Wir kommen zu dem dritten Ereignis jetzt, oder besser zu der dritten prophetischen Handlung Jesu, die innerhalb von 2 Tagen geschahen durch ihn. Alle drei diese Handlungen zeigen nicht nur Erfüllungen von Voraussagen aus dem Alten Testament, sie weisen auch in die Zukunft und sind prophetische Bilder davon, was im Verlauf der Aufrichtung des Königreichs des neuen Bundes geschehen wird. Der Einzug, worüber wir gelesen haben, der Einzug in die Königsstadt zeigt: Der Sohn Davids wird kommen und die Herrschaft über sein Königreich übernehmen. Dann die Austreibung der Händler aus dem Tempel zeigt: Er wird sein Haus reinigen und es endgültig als ein Haus der Anbetung einrichten. Und jetzt die Verfluchung des Feigenbaums. Was denkt ihr, was der Herr damit sagt? Auf den ersten Blick könnte man vielleicht denken, das wird auch so präsentiert hier und da, man könnte denken, dass er hier einfach ein Beispiel gab, um seine Jünger über das Gebet des Glaubens zu belehren und zu motivieren, aus Glauben zu beten. Und es mag uns auch etwas irritieren, dass der Herr einen Feigenbaum sogleich verflucht, nur weil er keine Feigen trägt, weil er keine Feigen daran fand. Ist das nicht etwas übertrieben? Zumal es bei Markus, im Markus-Evangelium noch heißt, dass es in dieser Jahreszeit normalerweise gar keine Feigen gab. Ein Bericht mit mehreren Fragezeichen. Wie können wir ihn verstehen? Eines meiner ersten Bücher, das ich als junger Christ las, das kaufte ich aus diesem Grund, weil ich absolut nicht verstand, was Jesus hier tut mit diesem Feigenbaum. Ich wollte das Buch eigentlich mitbringen, um es euch zu zeigen, aber ich habe es nicht mehr gefunden. Das ist schon seit 45 Jahren oder so in meiner Bibliothek. Es war eins der ersten Bücher, wirklich. Ja, ich versuchte da herauszufinden, durch dieses Buch. Dieses Buch war von John Bunyan, dem Puritaner, und es hieß Der unfruchtbare Feigenbaum. Ich dachte, ja, okay, jetzt endlich erklärt mir jemand, was es hier mit auf sich hat. Ich dachte, endlich kann ich für das geheimnisvolle Handeln Jesu hier eine Erklärung bekommen. Aber leider handelte das Buch von einem anderen Feigenbaum. Es handelte von dem Feigenbaum, der in einem Weinberg steht und den der Gärtner dann entfernen sollte, wenn er weiterhin keine Frucht bringt. Und zuerst war ich enttäuscht, natürlich. Aber der Herr hat durch John Bunyan und sein Buch zu meinem Herzen gesprochen, über meine eigene Fruchtbarkeit. Es war sehr aufrüttelnd und war hilfreich für mein Wachstum im Glauben, am Anfang meines Glaubenslebens. Aber ich wusste immer noch nicht, was ich von dieser Sache hier halten soll, über die wir eben gelesen haben. Aber im Laufe der Jahre habe ich von den alten Vätern, von den Reformatoren und ihren Nachfolgern habe ich gelernt, dass man solche schwierigen Stellen verstehen lernt, wenn man sie im Licht des Zusammenhangs der ganzen Schrift sieht und studiert. Man muss auf die anderen Stellen in der Bibel schauen. Man muss den Zusammenhang anschauen. Und das werden wir jetzt auch tun. Schauen wir zuerst auf den unmittelbaren Zusammenhang. Wir bekommen schon ziemlich gute Hilfe, wenn wir den Bericht von Matthäus hier mit dem von Markus vergleichen. Wir haben schon mehrmals festgestellt, dass Matthäus seine Berichte meistens nicht chronologisch anordnet, also nicht in der Reihenfolge die Dinge aufgeschrieben hat, wie sie geschehen sind, hintereinander, sondern er ordnet sie mehr nach thematischen Schwerpunkten. Er sagt, dass diese Dinge so geschehen sind, nicht unbedingt in der geschichtlichen Reihenfolge. Anders der Evangelist Markus in seinem Evangelium. Er schreibt in chronologischer Reihenfolge. Und das ist ganz deutlich in diesen Ereignissen der Tempelreinigung und der Verfluchung des Feigenbaums. Und da sieht man dann, was das für einen Zusammenhang miteinander hat. Markus schreibt, dass Jesus, als er in Jerusalem einzog, gleich in den Tempel ging. Das könnt ihr nachlesen in Markus 11. Und er zog in Jerusalem ein, er ging gleich in den Tempel und da schreibt Markus, und er sah sich da alles an. Aber dann tat er nichts weiter, sondern er ging mit seinen Jüngern nach Bethanien, um dort zu übernachten. Und am folgenden Tag machten sie sich dort wieder auf, um nach Jerusalem zu gehen, wieder zurück nach Jerusalem, wo Jesus dann die Händler aus dem Tempel raustrieb. Das, was wir letzten Sonntag bedacht haben. Bevor er das tat, unterwegs dorthin, da sah er eben am Weg diesen Feigenbaum stehen. Und diesen Feigenbaum benutzte der Herr dann, um seine Jünger etwas zu lehren. Um seine Jünger zu lehren, nicht zuerst über das glaubende Gebet, sondern über Gottes Gericht, über das ungläubige und unfruchtbare Israel, allen voran seine Führer. Was der Herr tat und was er dazu noch sagte, wie er es kommentierte, das begründet dieses Gericht, das er dann durch die Tempelreinigung prophetisch abbildete. Um das zu verstehen, ist es darum so hilfreich, dass Gott uns eben die vier Evangelien gab. Diese vier Zeugen geben uns das ganze Bild, nicht wahr? In diesem Fall mit dem Tempel und dem Feigenbaum, da sagt uns Matthäus, was Jesus tat. Und Markus sagt uns, in welcher Reihenfolge er es tat. Und damit verstehen wir mehr darüber, was Jesus mit diesen prophetischen Zeichenhandlungen eigentlich aussagte. Dieser Feigenbaum am Weg, der stand nicht zufällig da. Es war nicht lediglich so, dass Jesus den Baum sah und er war überrascht, dass der da stand und hat sich dann vergeblich auf eine Zwischenmahlzeit gefreut. Die Situation war von Gott vorbereitet, damit der Herr seine Botschaft verkünden konnte durch diesen Baum und was er damit tat. Natürlicherweise würde da nicht ein Feigenbaum voll von Blättern stehen, denn es war nicht die Jahreszeit für Feigen. Das ist abnormal, dass da ein Feigenbaum voll von Blättern steht. Er hätte keine Blätter zu dieser Jahreszeit. Das sind nur die Zweige. Wir haben einen Feigenbaum in unserem Garten, habt ihr vielleicht schon gesehen. Der ist noch in seiner Jugendzeit. Aber er verliert die Blätter immer. Und wenn die Blätter dann kommen, dann ist die Zeit der Feigen. Da wachsen gleichzeitig auch Feigen an dem Baum. Und die Blätter zeigen gewöhnlich an, dass Frucht an dem Baum zu finden ist. Jesus zeigt den Jüngern, das ist ein Baum, der keine Feigen hat, obwohl die Blätter, die er trägt, Feigen erwarten lassen. Das müssen wir verstehen. Der Baum täuschte also etwas vor. Und Jesus verkündigte mit seiner Handlung, dass er deshalb keine Berechtigung hat, weiter dazustehen. Und deshalb verfluchte der Herr den Baum zur ewigen Unfruchtbarkeit. Der Feigenbaum steht für das Israel, zu dem der Sohn Gottes gekommen war. Jetzt. Er kam, um Frucht zu suchen. Und er fand keine. Er fand nur Täuschung. Die Jünger hätten jetzt bei dieser Gelegenheit an die Worte der Propheten denken sollen, wenn sie sahen, was Jesus tat. Zum Beispiel an den Prophet Micha. Micha sagte, und das, diese Worte Michas spricht dann der Herr hier aus, wehe mir, denn mir ist es ergangen wie beim Einsammeln des Obstes, wie bei der Nachlese der Weinernte, keine Traube zu essen, keine Frühfeige, die meine Seele begehrt. Das ist, was der Herr empfand, als er zu seinem Volk, zu seinem Tempel kam. Das ist das, was wir hier vor Augen haben. Und darum tut Jesus das, was dann auch Jeremia prophezeit hat. Wegnehmen, wegraffen werde ich sie, spricht der Herr. Keine Trauben sind am Weinstock, keine Feigen am Feigenbaum und das Blatt ist verwelkt. So will ich ihnen Menschen bestellen, die sie verheeren werden. Diese Prophetie hat Jesus wiederholt mit seiner Handlung am Feigenbaum. Er verflucht den Feigenbaum, der keine Feigen trägt, zur ewigen Unfruchtbarkeit. In Zukunft wird das auch so sein, dass da keine Frucht mehr sein wird. Nie mehr in Ewigkeit soll jemand Frucht von dir essen. Das bedeutet, dass Israels fruchtloser Tempeldienst beseitigt werden wird. Und das prophezeit der Herr mit seiner Handlung am Feigenbaum hier. Aber es geschieht nicht sofort, sondern in Zukunft. Aber in nicht allzu ferner Zukunft wird das geschehen. Der Feigenbaum, der verdorrt auch nicht gerade in dem Moment, als der Herr ihn verflucht. Wenn wir bei Markus lesen, dann sehen wir, dass das erst am anderen Tag, am anderen Morgen sich gezeigt hat. Nach der Tempelreinigung, so berichtet Markus, als der Herr mit seinen Jüngern wieder vorbeikommt, sehen es die Jünger mit Erstaunen, dass der Baum tatsächlich verdorrt ist. Und als sie frühmorgens vorbeigingen, sahen sie den Feigenbaum verdorrt von den Wurzeln an. Markus 11, Vers 20. Und dann heißt es, Petrus erinnerte sich und spricht zu ihm, Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Er ist verwundert, dass es tatsächlich geschehen ist. Wie wenn er es nicht geglaubt hätte, dass das Wort des Herrn tatsächlich bewirkt, was er sagt. So wie auch die jüdischen Führer den Propheten nicht glaubten, dass das Gericht über sie kommen wird. Und darum antwortet Jesus dem Petrus und den Jüngern, wenn ihr glaubt und nicht zweifelt, werdet ihr noch mehr sehen und bewirken. Auch die Aussage über diesen Berg, der ins Meer geworfen wird, das ist eine Prophetie Jesu für die Zukunft, für die baldige Zukunft. Dieser Berg ist der Berg Zion, auf dem die Hauptstadt und der Tempel steht. Er wird ins Meer gestürzt werden, bildhaft gesprochen. Manchmal wird gesagt, Jesus würde uns mit diesen Aussagen einfach ermutigen, dass wir durch Gebet die Berge unserer Probleme und Sorgen ins Meer werfen könnten, beseitigen könnten. Aber das widerspricht dem Zusammenhang hier. Das passt gar nicht zu dem Kontext hier, wo Jesus das sagt, oder nicht? Er spricht die ganze Zeit von dem ungläubigen Israel und von der falschen Ausübung ihrer Religion. Und dieser Berg wird durch euren Glauben, durch den Glauben der Jünger, der Apostel, ins Meer gestürzt werden. Er spricht von dem Glauben und dem Gebet in diesem Glauben, den die Jünger brauchen, um ihren Dienst effektiv zu tun. Sie werden in der Nachfolge ihres Herrn durch ihre Verkündigung des Christus, das Ende des alten Tempeldienstes herbeiführen. Jesus sagte, dass der Tempel abgebrochen wird und dass er ihn in 3 Tagen wieder aufrichten wird. Und durch seine Auferstehung hat er dies getan. Er ist der neue, der eigentliche Tempel. Durch sein Kommen hat er den alten überflüssig gemacht. Und darum kann und darum wird er auch beseitigt werden. Der Prophet Daniel hat auch darauf vorausgeblickt. In Daniel Kapitel 9, Vers 27, da schreibt der Prophet, und stark machen, er schreibt über den Christus, stark machen wird er einen Bund für die vielen, eine Woche lang und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speiseopfer aufhören lassen. Ja, er wird die aufhören lassen, weil er das endgültige Opfer ist, das gekommen ist. Aber die hohen Priester und die Schriftgelehrten, die wollen das in ihrem Unglauben nicht geschehen lassen. Sie halten fest an ihrem Tempel. Und darum sagte Jesus, haben wir letztes Mal auch darüber nachgedacht, Jesus sagt zu ihnen, euer Haus wird euch öde gelassen werden. Euer Haus, das, was ihr als euren Tempel haben und behalten wollt. Sie wollen nicht sehen, dass diese Dinge nur Vorschattungen auf Christus hin waren und sie nicht mehr gebraucht werden. Aber sie sind eben zu einem Feigenbaum geworden, der keine Feigen trägt, sondern durch bloße Blätter vortäuscht, als ob er fruchtbar wäre. Aber das Wort Jesu über den Feigenbaum und den alten Tempeldienst wurde erfüllt. Er wird in Ewigkeit keine Frucht mehr bringen. Und der Tempel wurde 40 Jahre danach vollkommen zerstört. Im Jahr 70 fielen die Römer in Jerusalem ein und zerstörten den Tempel. Es gibt für das Judentum, das unfruchtbare Judentum, kein religiöses Zentrum mehr, das an Christus vorbei das Heil vermitteln kann. Es bleibt unfruchtbar. Was können wir von diesen Worten des Herrn lernen? Für uns. Sind seine prophetischen Handlungen und Worte vielleicht nur für die Jünger damals gedacht und für die jüdische Führung von damals relevant? Oder sollten wir in unserem Vertrauen darauf erbaut werden, dass das wirklich geschehen ist, was der Herr voraussagte? Ja, beides ist sicher richtig. Aber es gibt für uns heute auch ein paar Lektionen aus dieser Begebenheit. Zuerst sollten wir uns an den Reichtum der Lehre des Herrn über Bäume und über Frucht erinnern. Die Bibel wimmelt sozusagen davon, von Lehre über Bäume und Frucht. Darüber sollten wir nachdenken, wenn wir das sehen, was der Herr hier mit dem unfruchtbaren Feigenbaum getan hat. All die Gleichnisse in der Schrift über Bäume und Frucht enthalten Ermahnungen und Verheißungen für das Volk Gottes, für das Israel Gottes, dem wir angehören, das Israel Gottes. Der Herr spricht immer und immer wieder davon, dass Bäume dazu da sind, um Frucht zu bringen. Wo sie diese nicht bringen, haben sie ihre Daseinsberechtigung verwirkt und werden nicht bestehen. Sie werden vernichtet. Ein Baum, der keine Frucht für Gott bringt, ein Baum, der ein Mensch ist, das ist bildlich gesprochen natürlich, ein Baum, der keine Frucht für Gott bringt, der hat keine Daseinsberechtigung im Königreich Gottes. Er wird beseitigt, wird vernichtet. Denken wir an das erste Mal im Matthäusevangelium, das ist weit zurück natürlich, aber ihr kennt das alle. Johannes der Täufer spricht die Pharisäer und Sadduzäer an und er warnt sie und sagt, bringt nun der Buße würdige Frucht. Und meint nicht bei euch zu selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater, denn ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken vermag. Schon ist aber die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Oder denken wir an das Gleichnis von jenem anderen unfruchtbaren Feigenbaum, der eben in diesem Weinberg steht und das Land hindert. Der Besitzer sagt zu seinem Gärtner, er solle ihn umhauen, wenn er nicht in absehbarer Zeit und nach weiterer Pflege Frucht bringt. Oder denken wir an das Gleichnis vom Weinstock, dessen Zweige abgebrochen und ins Feuer geworfen werden, wenn sie keine Frucht bringen. Das sind Warnungen für uns. Wenn du zu Gottes Volk gehörst, dann bist du eine Rebe am Weinstock. Der Herr sagt zu uns, ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Das ist eine Verheißung für uns. Wenn wir echte Reben echte Bäume, echte Weizenähren sind, dann werden wir Frucht bringen. Das ist Gottes Verheißung. Wir werden 30 oder 60 oder 100-fach Frucht bringen. Das ist eine Verheißung, nicht eine Aufforderung. Wir sind nicht aufgefordert, uns gefälligst zu bemühen, irgendwie fruchtbar, uns fruchtbar zu machen. Das können wir gar nicht. Die Fruchtbarkeit ist das Resultat der Erwählung des Herrn, der uns durch den Heiligen Geist fruchtbar macht. Was wir tun müssen, ist in ihm zu bleiben. Mit dem Herrn, dem Weinstock, verbunden bleiben, damit sein nährendes Wort in uns Frucht bringt. Und diese Frucht ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Kurz gesagt, ein verändertes Wesen. Das wird der Herr mit uns und durch uns tun, wenn wir an ihm dranbleiben. Da sind dann nicht nur Blätter, äußerliche Religiosität, die keinen Nutzen hat, sondern durch den Glauben, durch den bleibenden Glauben, durch das Bleiben in Jesus werden wir Frucht tragen, die bleibt. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und darum sagt Jesus anschließend, ein paar Verse später, Johannes 15, Vers 11, dies habe ich zu euch geredet, das habe ich euch gelehrt und euch erklärt. Wozu? Wisst ihr wozu? Damit meine Freude in euch bleibt und eure Freude vollkommen wird. Kennst du diese Freude? Kennst du diese Freude? Lass uns beten.